Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Ramona Westhoff. Hallo.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Ja gut, ganz so weit geht's jetzt heute nicht. Nicht in andere Galaxien, sondern nur ganz knapp hoch genug, damit der Flug überhaupt als Raumflug zählt. Aber der echte Captain Kirk fliegt heute kurz ins All mit 90 Jahren. Und darüber sprechen wir gleich mit einem echten ehemaligen Astronauten. Jeff Bezos' Firma Blue Origin, die schickt gleich zum zweiten Mal eine Raumkapsel mit Crew ins All. Und beim letzten Mal war er selbst an Bord. Heute fliegt unter anderem der Schauspieler William Shatner mit, bekannt geworden als Captain Kirk, Kapitän des Raumschiffs Enterprise. Und mit 90 Jahren wird er dann der älteste Mensch gewesen sein, der je im All war. Und darüber, über diesen Raumflug, spreche ich jetzt mit einem echten Raumfahrer. Und zwar mit Thomas Reiter, ehemaliger ESA-Astronaut, der auf verschiedenen Flügen schon auf der Mir und auf der ISS war. Hallo, Herr Reiter.
Hallo, Frau Westhoff.
Der Start, der wird ja im Livestream übertragen. In ein paar Minuten geht's da los. Schauen Sie sich das an oder ist das für Sie schon gar nicht mehr interessant, weil Sie das alles schon kennen?
Ja, doch. Ich denke, ich schaue mir das an. Es ist immer wieder faszinierend. Man hat den Eindruck, da ist volle Routine. Aber wenn man weiß, was da technisch alles abläuft, dann weiß man, gibt so viele Dinge, die schiefgehen können und ist dann doch immer ein bisschen angespannt.
Jetzt fliegt da ja nicht irgendein Raumfahrttourist ins All, sondern der Captain Kirk, William Shatner, der für viele von uns das Bild der Raumfahrt mitgeprägt hat. Macht das was mit Ihnen?
Ja, nun muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Seriengucker, aber natürlich Raumschiff Enterprise ist mir ein Begriff. Ich habe natürlich auch einige dieser Serien gesehen. Ich habe mehr die Spielfilme mir angeschaut und diese einleitenden Worte, Weltraum, unendliche Weiten, ist ja schon etwas, was so ein bisschen diesen Drang, das Unbekannte zu entdecken, in uns weckt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, selber haben Sie Captain Kirk, also den Shatner Captain Kirk, gar nicht so sehr gesehen. Aber hat trotzdem diese Darstellung, diese Enterprise-Darstellung von der Raumfahrt, hat das Ihre Berufsfindung vielleicht sogar ein bisschen mit beeinflusst?
Naja, also das muss ich ehrlich sagen, eigentlich nicht. Ich habe damals als 11-Jähriger die Mondlandung mitverfolgt und die gesamten Programme der NASA, Gemini, Apollo. Und das war für mich da viel prägender. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese Filme, die waren wirklich toll gemacht. Es hat sich ja auch so einiges, was man damals als Hightech belächelt hat, in der Zwischenzeit realisiert. Also wenn man mal an unsere Handys denkt, diese Kommunikatoren, die damals hatten, so die Situation in so einem großen Raumschiff, wo die also in vollkommen unbekannte Regionen vorstoßen und dann vollkommen auf sich selbst gestellt sind, also das ist schon faszinierend, muss ich sagen, ja.
Und jetzt sind Sie aber ja in Ihrer beruflichen Laufbahn schon viel höher geflogen als William Shatner und die anderen Raumpassagiere das heute machen. Die fliegen ja eigentlich nur kurz 100 Kilometer hoch, also gerade hoch genug, um wirklich im Weltall zu sein, sind für ein paar Minuten nur schwerelos. Wie unterscheidet sich der Blick, den Sie von der Mir oder von der ISS auf die Erde hatten, von dem, was Shatner gleich sehen wird?
Naja, man ist an Bord der Internationalen Raumstation in der Höhe von etwa 400 Kilometern. Das heißt, der Blickwinkel auf die Erde nimmt natürlich zu mit zunehmender Höhe. Das heißt, man hat einen etwas höheren Überblick, einen etwas weiteren Überblick. Man kann von dort aus beispielsweise Europa fast in seiner Gesamtheit überblicken. Das geht, wenn der da jetzt von USA aus startet, wird da so die Krümmung der Erde erkennen können, natürlich das Schwarz des Weltraums, aber er bewegt sich halt nicht um die Erde und das ist das Besondere, wenn man eben an Bord von so einer Kapsel oder einer Raumstation ist, alle 90 Minuten umkreist man da einmal den gesamten Planeten.
Trotzdem hat Shatner ja zumindest schon was geschrieben zu seiner Perspektive, die er da bekommen wird. Es gibt schon erste Fotos aus der Raumkapsel von der Crew, die da sitzt in ihren Anzügen, die halten alle Postkarten in der Hand. Und auf der von Shatner steht, dies ist das wichtigste und praktischste Konzept für die Nutzung des Weltraums und zur Rettung des Planeten Erde. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, also man muss das ein bisschen jetzt erläutern. Tatsache ist, dass wir ja heute aus dem Weltraum eine unglaubliche Menge von Daten erhalten. Allein die europäischen Erdbeobachtungssatelliten liefern pro Tag 15 Terabyte an Rohdaten und die ermöglichen uns eben zu verstehen, wie der Klimawandel vorangeht, bei Umweltkatastrophen Hilfe zu leisten. Und der Blick von außen hilft natürlich viel dabei, die wirklich großen Probleme auf diesem Planeten zu lösen. Was natürlich noch eine ganz wichtige andere Voraussetzung ist, dass die Länder auf dieser Erde da auch wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen.
William Shatner, der bekannt ist für seine Rolle als Captain Kirk, fliegt heute für ein paar Minuten ins All und wird vielleicht neue Perspektiven dabei finden. Darüber habe ich gesprochen mit dem ehemaligen Astronauten Thomas Reiter. Vielen Dank.
Sehr gerne, Frau Westhoff.
Es gibt einen neuen Facebook-Leak, dieses Mal eine interne Liste von Personen und Organisationen weltweit, die der Konzern für gefährlich hält. Und geleakt wurde diese Liste von der US-Rechercheplattform The Intercept. Darauf stehen über 4000 Einträge, zum Beispiel islamistische Gruppen, bewaffnete Milizen oder Kriminelle. Und aus Deutschland sind vor allem rechtsradikale Gruppen und Bands aufgeführt, wie Stahlgewitter zum Beispiel, Blitzkrieg oder auch Lanzer. Über diese Liste habe ich vor der Sendung gesprochen mit Miro Dittrich vom gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Und zuerst ging es um die Bands, die ich eben genannt habe. Die sind da unter der Kategorie Hate, also Hass, aufgeführt, zusammen mit vielen anderen rechtsextremen Bands international. Wie vollständig ist diese Auflistung?
Prinzipiell muss man sagen, dass das Team bei Facebook Dangerous Orgs, also das Team, was sich um gefährliche Organisationen kümmert, das Beste im Vergleich mit anderen Plattformen ist. 4000 Organisationen ist das sehr relativ weit und geht wahrscheinlich über die meisten Listen, die Regierungen haben. Was man aber auch sagen muss, ist, dass wir ganz klar sehen, dass diese Liste sehr stark einen Fokus auf islamistische Gruppen hat und dass sehr viele rechtsextreme Gruppen deutlich weniger auftauchen, als sie auftauchen konnten. Prinzipiell sehen wir uns, wenn wir die Bands anschauen, dass die großen Bands zwar dabei sind und auch ein paar kleine Bands, die überhaupt keine Rolle spielen, dass es aber immer noch ein paar Bands gibt, die hier ganz klar fehlen. An Organisationen könnte man auf jeden Fall hier auch noch weitere hinzufügen, aber an sich ist das schon eine sehr breite Liste, die Plattform hier erstellt hat.
Genau, das ist eine sehr, sehr lange Liste mit 4000 Einträgen, neben den Bands eben Terrororganisationen, islamistische Gruppen, bewaffnete Milizen. Für wie sinnvoll halten Sie es denn, dass Facebook so eine interne Liste entwirft?
Prinzipiell ist es sehr gut, dass Facebook diese Kategorie Dangerous Organization, also gefährliche Organisation, hat. Denn wir sehen das Problem oft bei anderen Plattformen, dass nur nach Verstößen gegen die eigenen Richtlinien vorgegangen wird. Das bedeutet aber, dass wenn eine Gruppe gefährlich ist, wie etwa die identitäre Bewegung, dann werden nicht alle Konten gelöscht und die Akteure können weiter auf der Plattform auftreten, sondern es werden eben nur einzelne Accounts gelöscht. Und ich finde, das verkennt ja ein bisschen das Problem, was ja eigentlich von den Plattformen erkannt wurde. Deshalb ist es an sich sehr gut, dass es diese Listen gibt, dass man eben auch nicht mehr positiv über diese Gruppen sprechen kann, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken macht und nicht einfach nur schaut, verstößt dieser Akteur auf unserer Plattform gegen unsere Regeln, sondern sich auch anschaut, was ist das eigentlich für ein Akteur und was für eine gesellschaftliche, für ein gesellschaftliches Problem kommt daraus. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr kritisch zu sehen, diese Liste, weil diese Auswahl ja von einem privaten Konzern getroffen wird und wir da recht wenig Mitspracherecht drüber haben, wer auf dieser Liste landet und wer nicht.
Das eine ist aber ja jetzt, Individuen und Gruppen als gefährlich zu identifizieren und das andere über die Kommunikation auf der Plattform dann auch am Ende zu entscheiden. Wie gelingt das Facebook mit Blick auf diese Gruppen, die hier aufgeführt sind?
Die Umsetzung rund um gefährliche Organisationen gelingt Facebook sehr gut, würde ich sagen. Als Beispiel kann man die identitäre Bewegung nennen, die hier auf dieser Liste steht. Dort sehen wir regelmäßig, dass die Akteure es nicht geschafft haben, wieder auf die Plattform zu kommen. Und es gibt auch sehr viele Berichte in der Szene darüber, wie Leute irgendwie sich positiv etwa über den Führer der Bewegung, Martin Sellner, geäußert haben und daraufhin ihre Beiträge gelöscht werden. Also diese Regulierung funktioniert sehr gut.
Und wo hat das seine Grenzen? Also wie geht Facebook zum Beispiel damit um, wenn JournalistInnen über ein Thema sprechen oder auch mit Ironie?
Was wir leider immer wieder sehen, ist, dass nicht nur diese gefährliche Organisation davon betroffen sind, sondern auch, dass nicht genau unterschieden wird, findet hier eine kritische Auseinandersetzung darüber statt. Oft werden kritische Beiträge über diese Organisation von Facebook leider gelöscht. Das ist aber weniger eine Frage, wo es dann darum geht, welche Policy diese Plattformen ausüben, sondern das führt zu dem größeren Problem der Content-ModeratorInnen. Also die Personen, die sich tatsächlich diese Inhalte anschauen und dann entscheiden müssen, nehme ich das offline oder bleibt das online? Und hier haben wir ganz klar, dass hier eine ziemlich harte Arbeit gemacht wird von einer Menschengruppe, die nicht sehr gut bezahlt wird, die sehr wenig Zeit hat und die nicht sehr gut betreut werden mit dem doch sehr verstörenden Material, was sie sich hier anschauen. Und hier hat Facebook zwar schon sehr viel investiert, deutlich mehr als alle anderen Plattformen, aber in die Ausbildung, in die Betreuung dieser MitarbeiterInnen müsste deutlich mehr Geld noch gesteckt werden.
Und das heißt, das ist eine Sache, die auch tatsächlich noch in Handarbeit gemacht werden muss und die nicht mit einem Algorithmus zu lösen ist bisher.
Bis sowas von einem Algorithmus gelöst wird, wird das noch sehr lange dauern. Was Plattformen natürlich anwenden, sind algorithmische Vorsortierungen. Aber die letztendliche Entscheidung, ob etwas gelöscht wird oder online bleibt, ist immer noch eine menschliche.
Und Facebook wollte die Liste ja geheim halten, um seine MitarbeiterInnen nicht zu gefährden und um zu verhindern, dass die aufgelisteten Personen und Organisationen die Sperre umgehen, indem sie sich zum Beispiel umbenennen. The Intercept, die Liste geleakt hat, sagen aber, NutzerInnen sollten sich mit dem Leak selbst eine Meinung bilden können über die Qualität der Content-Moderation. Wie sehen Sie das?
Ich kann zum einen natürlich schon verstehen, dass Plattformen da immer in so einem Katz-und-Maus-Spiel sind mit extremistischen Organisationen, wo es natürlich darum geht, wie viel Informationen kann man teilen und wie viel nicht, dass diese Sperren nicht umgangen sind. Ich finde aber schon, dass bei dieser Liste es sehr zentral ist, sich auch anzuschauen, wen kategorisiert Facebook so und wen nicht. Deshalb finde ich diese Veröffentlichung dieser Liste nicht unbedingt etwas Schlechtes.
Eine Liste mit 4.000 Personen ist öffentlich geworden und Organisationen, die Facebook als gefährlich einstuft. Eingeordnet hat diese Liste für uns Miro Dittrich von der NGO CEMAS. Na, was ist aus Tokyo Hotel geworden? Die Klatschprofis unter uns werden das wissen. Tom Kaulitz ist inzwischen mit Heidi Klum verheiratet. Bill Kaulitz hat mit ihr zusammen eine deutsche Dragshow moderiert. Die beiden Brüder wohnen seit Jahren in den USA. Und es gibt auch weiterhin Musik von Tokyo Hotel. Die Single White Lies zum Beispiel, die war dieses Jahr immerhin auf 2 Wochen auf Platz 13 der deutschen Charts. Und die Kaulitz-Brüder, die ja nun mal der bekannteste Teil der Band sind, die haben seit neuestem auch einen eigenen Podcast. Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood heißt der. Und der ist, ich sag mal, interessant. Karin Miesenberg hat sich den Podcast für uns angehört. Was ist das Konzept hinter Kaulitz Hills? Was hören wir da?
Das ist ein klassischer Laber-Podcast, würde ich sagen. Die beiden Brüder sprechen miteinander und das tun sie sehr umgangssprachlich und pumpen sich auch mal gerne dabei an. Wie zum Beispiel in der aktuellen Folge, in der wirft Bill Kaulitz seinem Bruder Tom nämlich vor, sich nicht genug um seinen Hund gekümmert zu haben, als er verreist war. Und das Konzept ist auch, dass sie zusammensitzen, wohnen beide ja in Los Angeles und wenn sie beide gleichzeitig dort sind, dann sitzen die da auch zusammen oder sonst via FaceTime und die trinken jedes Mal ein anderes alkoholisches Getränk, zum Beispiel selbstgemachten Eierlikör, Espresso Martini oder Limoncello Spritz. Und im Podcast selbst haben sie verschiedene Kategorien, die in jeder Folge wiederholt werden. In Senf aus Hollywood, so ist ja auch der Subtitle von dem Podcast, geht es um aktuelle Themen. Kaulitz Kolumna ist der Pressespiegel und bei Durchgekaulitz können ZuhörerInnen Themen einreichen. Leider ist der Podcast dabei ziemlich selbstreferenziell und eine sehr große PR-Show für die beiden und auch ihre Musik. Es geht oft um relativ banale Themen, zum Beispiel, dass Bill Kaulitz sich nach einer Partynacht in seine Corona-Maske übergeben hat. Oder dass Tom Kaulitz' Ehefrau Heidi Klum dachte, dass die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig Frauke Ludowig heißt.
Es ist ja immerhin unterhaltsam. Zieht sich das denn durch oder gibt es auch Themen, die vielleicht interessanter oder auch relevanter sind?
Ja, die gibt's definitiv. In der zweiten Folge zum Beispiel sprechen sie über die Boulevardpresse und wie es war, als Teenager ganz schnell prominent zu werden und der ausgeliefert zu sein. Der Durchbruch von Tokyo Hotel liegt ja 16 Jahre zurück und das ist das halbe Leben von Tom und Bill Kaulitz. Und wir erfahren, dass sie damals, weil sie minderjährig waren, ständig Angst hatten, ihre Verträge zu verlieren, dass es die ganze Zeit, während die auf der Bühne standen, mit Anwälten im Hintergrund Stress gab und dass sie halt auch richtig krasse Deals mit der Presse hatten. Zum Beispiel den 16. Geburtstag haben sie mit einem Boulevardmedium gefeiert. Bill wollte das gar nicht und hat auch geweint. Die standen aber eben unter diesem Druck, mit den Medien zu kooperieren, um halt keine schlechte Presse zu bekommen. Am Familientisch haben sie sich dann aber dafür geschämt, dass da solche Schlagzeilen entstanden sind. Und sie haben zum Beispiel auch eine Sache gemacht damals, ein Casting, bei dem sie Freundinnen gesucht haben. Bill sagt im Podcast, dass ihm schlecht wird, wenn er davon redet. Tom wiederum fand es gar nicht so schlecht.
Wie schlimm, war das, dass dieser Titel war, Tokyo Hotel suchen eine Freundin, und wir mussten alle vier so tun, als seien wir Single und als suchen wir auch alle eine Freundin und als seien, weißt du, wie ich meine, das ist auch so, also das war auch alles so auf die 12 und wir waren auch so unter Druck und so überfordert mit der Scheiße.
Das war also ein Ausschnitt aus dem Tokyo Hotel Podcast über das Casting, das die beiden Brüder machen mussten, um Freundinnen zu finden. Was erfährt man denn wirklich Neues oder wo lernt man die beiden vielleicht, abgesehen von diesen Boulevard-Stories, noch ein bisschen besser kennen?
Was ich ganz süß finde, aber es kommt auch irgendwie so ein bisschen zu wenig explizit rum, ist Bills Queerness. Also er zieht sich ja schon seit Anfang der Karriere Spekulationen, ob er schwul sei, was ja auch, muss jetzt kein Mensch beantworten in der Öffentlichkeit, ne? Aber er spielt halt auch mit Geschlechterbildern und in diesem Jahr hat er erstmals öffentlich thematisiert, dass er auch Männer datet. Und an einer Stelle im Podcast gibt es so eine schöne Szene, da spricht er über ein Foto aus seiner Kindheit, auf dem er einen Badeanzug trug. Und er sagt da...
Ja, ich im Badeanzug. Das ist ja auch mein Autorenbild in meinem Buch gewesen. Das ist mein Lieblingsfoto. Ich finde es so schön, dass Mama mich hat einen Badeanzug anziehen lassen. So süß.
Und das ist halt total niedlich. Ab und zu kommt das halt so ein bisschen durch. Also es gibt immer wieder so Andeutungen. Aber so richtig explizit thematisiert wird das nicht. Und klar, wie schon gesagt, wenn ich heterosexuell ist oder sich... nicht als irgendwie heftiger Cis-Macker irgendwie versteht, der muss das jetzt nicht ständig thematisieren, aber die Welt und ihre Gesetze sind ja immer noch heteronormativ und das kann man als Person der Öffentlichkeit ja auch beeinflussen. Deswegen fände ich es schön, wenn die da auch mal ein bisschen mehr reingehen würden in dieses Thema.
Ich habe mir die aktuelle Folge angehört und fand es tatsächlich ein bisschen schwierig, dran zu bleiben. Irgendwann hatten die mich dann aber. Es hat also auf jeden Fall einen Unterhaltungswert. Was wäre dein Fazit zu dem Podcast?
Ich habe mir alle Folgen hintereinander angehört und das war richtig anstrengend irgendwann. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, dümmer zu sein als vorher, ehrlich gesagt. Und auch von der Audioproduktion her ist das jetzt nicht so super interessant. Da gibt es wenig so coole Soundeffekte drin. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass die beiden, sie sind ja eineiige Zwillinge, die haben echt ähnliche Stimmen. Und Tom Kaulitz zum Beispiel nuschelt teilweise auch. Mhm. Und das versteht man dann manchmal nicht so einfach. Und ich war manchmal auch echt genervt von diesem Gelaber, was dabei rauskommt. Aber manche Sachen sind auch wirklich echt nett. Also wenn man die beiden fühlt, dann könnte das schon was für eine Person sein. Aber die Welt hat jetzt nicht auf diesen Podcast gewartet.
Kaulitz Hills Senf aus Hollywood gibt es zu hören auf Spotify. Karen Miesenberger hat sich alle Folgen für uns angehört. Und falls Sie die beiden fühlen, falls Sie Fan werden wollen, Bill und Tom Kaulitz, die suchen aktuell noch einen Namen für ihre Podcast-Fanbase. Hillbillies ist, glaube ich, gerade aktuell ganz vorne. Und was macht man, wenn man jugendlich ist, in einer Kleinstadt wohnt und sich zu Tode langweilt? Klar, man baut Scheiße und versucht, so schnell man kann, aus dieser Kleinstadt abzuhauen. Die Serie Reservation Dogs, die versucht genau dieses Lebensgefühl und diese Situation einzufangen in einem Reservat mitten in Oklahoma.
Abnormal.
You wouldn't have seen a stolen food truck, would you?
No.
Oh. Stole the truck. Broad daylight.
Put your seatbelt on.
Seatbelt.
People safety.
We're stealing a f***ing chip truck.
I do not give a shit, man. Put your seatbelt on. We're not going.
Go.
Apparently it was full of chips. I've never seen anything like that. You're good thieves. Best in town.
Oh, thank you.
It is a small town.
Eine Gruppe Teenager klauen hier also ein Laster voll mit Chips und sie sind damit immerhin die besten Diebinnen und Diebe in ihrer Kleinstadt. Ob die Serie Reservation Dogs so gut unterhält, wie der Trailer verspricht, darüber habe ich mit unserer Kritikerin Maren Hafke gesprochen. Hi.
Hallo.
Also, was ist die Story von Reservation Dogs?
Reservation Dogs folgt vier Teenagern, die in einem Reservat leben in Oklahoma für Native Americans und die sich dort im Grunde die Zeit vertreiben. Das sind Elora, Willie Jack, Bear und Cheese und die versuchen Geld aufzutreiben, um dieses Reservat zu verlassen. Und sie wollen nach Westen ziehen, nach Kalifornien. Das ist eine Idee, auf die sie das fünfte Mitglied der Gruppe gebracht hat, Daniel, der unter für die Zuschauerinnen zunächst unbekannten Gründen vor etwa einem Jahr ums Leben gekommen ist. Und die Teenager machen das Reservat selbst für diesen Tod des Freundes verantwortlich und entwickeln dann allerhand kleinkriminelle Aktivitäten, um aus dem Reservat, das sie als desolat und perspektivlos empfinden, so schnell wie möglich rauszukommen. Gleich in der ersten Folge stehlen sie dann mäßig kompetent den Lieferwagen für Kartoffelchips, was zu allerhand lustigen, aber auch tragischen Verwicklungen führt. Und damit werden wir dann eingeführt in ihre Welt. Und in den 8 Folgen der ersten Staffel lernen wir das dann Stück für Stück kennen mit den verschiedenen Menschen, die wir treffen, die diese Welt bewohnen. Und damit lernen wir auch die Lebensrealität kennen in einem Reservat, die mit viel Komik, mit ganz viel Poesie, aber auch mit einiger Härte beschrieben wird.
Mitentwickelt hat die Serie der Regisseur Harjo Sterling, der selbst Native American ist, zusammen mit dem neuseeländischen Autor und Regisseur Taika Waititi, der die Serie produziert, auch indigene Wurzeln hat, kommt aus der Maori-Community. Und ist auch ein sehr großer Name in Hollywood, kennt man zum Beispiel aus den Marvel-Filmen. Viele KommentatorInnen beschreiben diese Zusammenarbeit und die Produktionsbedingungen der Serie jetzt als bahnbrechend. Ist es das? Bahnbrechend.
Reservation Dogs ist eine historische Errungenschaft. Es ist die erste Mainstream-Fernsehserie, bei der Native Americans vor und auch hinter der Kamera die EntscheidungsträgerInnen sind. Das heißt SchauspielerInnen, AutorInnen, RegisseurInnen, von der Maske bis zur Musik. Und das ist ein lange überfälliges Stück Repräsentation und zeigt Leben, die bisher im Grunde keine Abbildung erfahren haben. Zugleich haben die Geschichten eine gewisse Allgemeinverständlichkeit. Das heißt, es geht um die Trauer um verlorene Freunde. Es geht um die erdrückende Langeweile und Perspektive. Tieflosigkeit, wenn man in so einer strukturschwachen Region aufwächst und die oft dummen Ideen, auf die man kommt, um die Langeweile zu vertreiben. Aber es geht auch um den Zauber solcher dummen Ideen, um die Schönheit so einer leeren Zeit, die man teilt. Und die Serie ist sehr, sehr erfolgreich da drin, ihre vielen Insider-Witze und diese ganz spezifischen gesellschaftlichen Anliegen, die sie sehr engagiert vertritt, also Fragen zur Gesundheitsversorgung in den Reservaten, zur Fetischisierung und Sexualisierung indigener Frauen, Fragen zum Recht auf dieses Land, diese Fragen zu verbinden mit einer Inszenierung, die einem größeren, auch einem internationalen Publikum, zu dem wir jetzt gehören, einen Einstieg gibt.
Wie sieht die aus, diese Inszenierung?
Ästhetisch knüpft Reservation Dogs an die Tradition des US-amerikanischen Indie-Kinos der 1990er Jahre. Schon der Titel ist ja so ein augenzwinkernder Verweis auf Quentin Tarantinos Film Reservoir Dogs. Das hat ganz viel Lässigkeit und Coolness. Es ist so ein luftiges, geduldiges Erzählen. Immer wieder kleine Vignetten und Begegnungen. Und einfach so viele Situationen, in denen Leute so miteinander Auto fahren und reden. Immer wieder Popkulturverweise, schöne atmosphärische Kleinstadtbilder. Und das Interessante ist, dass diese ja bekannte Ikonografie so eines bestimmten US-amerikanischen Mythos dann auf so eine ganz subtile Weise neu in den Blick genommen wird und auch befragt durch einen magischen Realismus, der sich eben aus einer anderen amerikanischen Mythologie speist, nämlich aus den Sagen und Überlieferungen der Communities von Native Americans. Das heißt, das Übernatürliche hat auf so eine ganz unaufgeregte Weise einen selbstverständlichen Platz im Kosmos dieser Serie. Immer wieder treffen wir Gestalten, die nicht von dieser Welt sind und die sich dabei oft ganz anders verhalten, als man das erwartet, was dann sehr lustig sein kann. Zum Beispiel im Fall von Spirit, das ist der Geist eines im Kampf gegen General Custer gefallenen Kriegers, der sich dem Protagonisten Bear eigentlich aufdrängt als spiritueller Berater und der dann so eine Performance von stoischer Weisheit abliefert, die er selber nicht besonders ernst zu nehmen scheint. Und das ist umwerfend gespielt vom Comedian und Aktivist Dallas Goldtooth, der sichtlich viel Spaß daran hat, dieses Klischee des ernsten Kriegers zu subvertieren, wenn er dann irgendwie Fast Food essend in ganz unpassenden Momenten auftaucht und hinter Mülltonnen stehend ungefragt Ratschläge verteilt.
Oh, das klingt gut, da bin ich gespannt. Aber auch noch vielleicht eine nicht ganz unwichtige Frage, was kann denn die Serie schauspielerisch?
Das Ensemble ist, man muss es sagen, durch die Bank hervorragend. Das gilt sowohl für die relativen Newcomer in den Hauptrollen als auch für die legendären DarstellerInnen, die in vielen Nebenrollen auftreten und die eben alle mit erkennbar großer Freude Figuren ihr Charisma leihen, die Subversion dieser Parts sind, die ihre Karriere bestimmt haben. Da ist zum Beispiel Gary Farmer, der einst in Jim Jarmuschs Deadman als weiser Nobody Johnny Depp pflegen musste und der jetzt hier den kiffenden Onkel Brownie spielt, der vielleicht oder aber vielleicht auch nicht magische Kräfte hat. Oder Wes Studi, den man aus der mit dem Wolf tanzt kennt und aus dem letzten Mohikaner und der in Reservation Dogs als exzentrischer Künstler für Chaos sorgt. Auch die Hauptdarstellerinnen sind alle toll. Ich würde hervorheben Paulina Alexis, die als Willie Jack wirklich eine Offenbarung ist. Also mit unglaublicher Coolness, mit einem Comic-Timing für die Götter. Es wurde selten so schön geflucht im Fernsehen, ein echtes Vorbild.
Also gute Serie, perfekte Serie oder ganz okay mit Abstrichen?
Man muss auch auf Kritik hinweisen. Von Seiten schwarzer KritikerInnen wurde darauf hingewiesen, dass es im Umgang mit Black Culture und mit schwarzen Figuren in der Serie durchaus Luft nach oben gibt, vor allem angesichts der realen Communities von Black Natives, die es auch in Oklahoma gibt, wo die Serie spielt und auch gedreht ist. Die Showrunner haben das in der Zwischenzeit adressiert und es steht zu hoffen, dass das in der zweiten Staffel, die erfreulicherweise grünes Licht bekommen hat, dann mehr Raum gibt, um solche Intersektionen zu erforschen. Das heißt, perfekt ist die Serie nicht. Aber sie ist sehr, sehr gut. Sie ist ein gewaltiger Schritt nach vorne und Sie sollten sich das angucken, denn das macht Spaß.
Maren Hafke hat für uns die neue Disney-Plus-Serie Reservation Dogs angeschaut und offenbar gemocht. Vielen Dank.
Ich danke.